Da sind wir wieder bei Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und vor meinem Mikrofon hat eine tolle Persönlichkeit Platz genommen. Sie ist österreichische Journalistin, also eine Kollegin und ich würde fast sagen, sie ist die Grande Dame der Fernsehmoderatorinnen hier in Österreich. Die Rede ist von Hannelore Veit. Man kennt sie aus der Zeit im Bild, sie hat viele Jahre die Zeit im Bild beim ORF moderiert, hat ursprünglich Politikwissenschaften und Geschichte studiert, viel internationale Erfahrung gesammelt, bis sie ein Zufall oder vielleicht sogar eher ein Unglück ins Fernsehen und schlussendlich zum ORF gebracht hat. Bekannt ist sie auch, weil sie 8 Jahre lang das ORF-Büro in Washington geleitet hat, hier als Korrespondentin tätig war und schon im Jahr 2016 die Präsidentschaftswahl rund um Donald Trump in den USA begleitet, verfolgt und beobachtet hat. Jetzt stehen wir wieder vor einer Wahl in den USA und wieder ist es ein Donald Trump, der hier mitmischen möchte. Grund genug für Hannelore Veit, sich das genauer anzusehen und das hat sie gemacht. Sie ist durch die USA gereist und hat mit den Menschen gesprochen, die eben Trump wählen und die vielleicht nicht diesem klassischen Trump-Wählerbild entsprechen, männlich, weiß, niedriger Bildungsgrad, sondern interessante Menschen sind und hat darüber dann ein Buch geschrieben, das da heißt »Wer hat Angst vor Donald Trump?« ist im Ecowing Verlag erschienen. Wirklich, wirklich lesenswert. Und genau darüber habe ich mit Hannelore Veit gesprochen, über die Wahlen in den USA, aber auch über ihren eigenen Werdegang, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie jetzt ist und sie hat viel zu erzählen. Deshalb freut euch jetzt auf Club der Cleveren X Hannelore Veit. Es passiert mir ja sehr selten, dass mir ein Gast im Podcast gegenüber sitzt, wo ich so ein bisschen ehrfürchtig erstarre. Jetzt bin ich zwar nicht sprachlos, aber es ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Herzlich willkommen, Hannelore Veit.
Dankeschön.
Und das liegt schon ein bisschen daran, wenn man im Journalismus ist, so wie ich auch, dann schaut man natürlich auf Menschen, die es besonders gut machen. Und ich kenne Sie ja schon mein ganzes Leben lang.
Und ja, bin wirklich auch lang genug die Zeit im Bild moderiert.
Also Sie waren quasi jeden Tag bei mir im Wohnzimmer. Ist ja schon auch ein bisschen kurios umgekehrt, oder? So viele Leute kennen Sie, aber wir sitzen uns jetzt zum ersten Mal Auge in Auge gegenüber.
Ja, und ich bin sehr froh drüber.
Es ist wirklich, wirklich schön. Ich bin ja ein bisschen in den Journalismus hineingestolpert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es jemals erzählt habe im Podcast, aber das war so auf der Suche nach dem Ferialpraktikum, nach meinem Auslandsjahr im Studium. Also ich war ja in Kanada. Und wollte dann halt irgendwas machen im Sommer. Und dann war da ein Job in der Wirtschaftsredaktion der Oberösterreichischen Nachrichten. Und da bin ich hineingegangen. Und ja, so war es um mich geschehen sozusagen. Ich bin hineingestolpert. Wie ist es Ihnen denn ergangen? Wie sind Sie zum Journalismus gekommen? War das ein Plan? Ist das auch passiert?
Ich bin genauso hineingestolpert. Das ist passiert. Ich habe in Wien Dolmetsch studiert, habe dann aber schon gewusst während des Studiums, ich will es eigentlich nicht wirklich machen. Ich will eher mehr mitreden und nicht nur übersetzen. Und habe dann in Amerika American Studies gemacht mit Hauptfach Politologie und bin zurückgekommen nach Wien. Ich musste das, weil mein Studium, ein Fulbright-Studium, man muss nachher zurückkommen für mindestens 2 Jahre. Habe dann in Wien angefangen, einfach zu schreiben für diverse englischsprachige Stadtzeitung hat es damals gegeben und habe dann sehr bald begonnen, für die Voice of America zu arbeiten, Radiosender, amerikanischer Radiosender für das Wiener Büro. Wir haben Osteuropa damals betreut und es ist einfach wirklich passiert, ja, genauso wie mir Fernsehen passiert. Ich war dann in Tokio, mein Mann hatte dort einen guten Job, ich war als Freelancerin in Tokio und dort hat ein Wirtschaftsfernsehsender, ein Schweizer Wirtschaftsfernsehsender, damals hat es sehr viele kleine private Sender gegeben, das war in den 90er Jahren, einen Korrespondenten, eine Korrespondentin gesucht für Englisch und Deutsch. Dann haben sie jemanden gefunden, also sie haben zwei gesucht, ja. Dann haben sie eine gefunden, die beides gemacht
sehr
hat,
praktisch.
Englisch und Deutsch. Und das war ziemlich cool. Und dann habe ich Fernsehen angefangen und bin dann auch in den ORF mehr oder weniger, ja, hineingestolpert oder eigentlich als Quereinsteigerin, was sehr untypisch ist für die österreichische Medienlandschaft. Aber ich war in Tokio, mein Sender, mein Schweizer Wirtschaftsfernsehsender ist in Konkurs gegangen. Und jemand sehr gescheiter hat mir gesagt, geh bitte ruf beim ORF an. Das weiß jeder in der Branche, dass sein Sender in Konkurs gegangen ist. Und ich habe angerufen und gesagt, ich bin in Tokio, was natürlich wahnsinnig billig ist für die Leute in Wien, für die Sender in Wien. Hat lang gedauert, hat ein halbes Jahr gedauert. Und dann haben sich doch zurückgerufen und gesagt, ja, wir hätten gerne einen Beitrag für, ich weiß nicht, die Scheckbuchdiplomatie der Japaner war das damals. Und das war es auch schon. Ja. Und es passiert einfach sehr viel, auch durch Zufall, muss ich sagen. Es war mir schon klar, dass ich nicht ewig in Japan bleiben will. Ich war 4 Jahre dort. Und ich habe gerade für den ORF zu arbeiten begonnen und die Lauda Air ist abgestürzt in Thailand. Ich konnte als Einzige vom ORF am selben Tag dort sein, weil es aus Tokio einfach schneller geht, sehr viel schneller geht als aus Wien. Und plötzlich hat jeder gewusst in Wien, oh, da gibt's eine, die sitzt da draußen. Und ja, dann habe ich gesagt, ich will irgendwann wieder zurück nach Wien oder irgendwo nach Europa, habt ihr was? Die Antwort, na ja, wir suchen Moderatorinnen, nach Wien wollen sie gar nicht. Ich habe gesagt, okay, ja, mein Mann ist Franzose und hat auch ist Journalist und hat wollte eigentlich nach Paris zurück. Ist sich dann rausgegangen und ja, das war's.
So kommt's manchmal. Ich behaupte immer, ich habe ja selbst auch Wirtschaftswissenschaften und Sozialwirtschaft studiert, also auch nichts mit Journalismus in Wirklichkeit. Und ich behaupte heute immer, hätte ich etwas mit Journalismus studiert, wäre ich wahrscheinlich dort gar nicht hingekommen. Ich wäre dort gar nicht gelandet, schon gar nicht bei uns in der Wirtschaftsredaktion, weil da mein damaliger Chef schon auch gesagt hat, ihm war das Wirtschaftswissen so wichtig. Schreiben, das lernst du schon irgendwie.
Das ist auch wichtig. Ja. Und es ist auch, ich habe eben American Studies gemacht. Das ist in Amerika ein Ausgangsstudium für viele Journalisten. Es gibt nicht so oder hat damals nicht so wahnsinnig viele Publizistikinstitute an den Universitäten gegeben. Und mit einem möglichst breiten Hintergrund ist es einfach sehr viel leichter, in das Geschäft einzusteigen. Das ist echt ein spannender Job.
Es ist wir beide so. Oh ja, das ist es. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wenn man Journalismus über so viele Jahre macht und jetzt wissen wir, dass jeden Tag was anderes passiert und es bleibt spannend. Auf der anderen Seite natürlich entwickelt man auch Routinen. Es ist irgendwann nicht mehr ganz so spannend, weil man ja schon weiß, es passiert jeden Tag was anderes. Wie haben Sie es denn geschafft, sich auch diesen Reiz zu erhalten, die Spannung zu erhalten, da immer dran zu bleiben? Sie machen das so viele Jahre lang.
Ich glaube, weil es so abwechslungsreich ist, weil eben jeden Tag was anderes passiert, weil ich oft in der Früh nicht weiß, was ist das Produkt, das ich am Abend als Fernsehbeitrag oder als Radiobeitrag liefere. Und das ist einfach wirklich spannend. Und das ist auch ein Job, bei dem man wirklich sehr viele, sehr interessante Menschen kennenlernt, sehr gescheite Menschen kennenlernt. Und bei jedem Interview, das ich mache als Journalistin, lerne ich sehr viel dazu.
Das stimmt, das kann ich auch unterschreiben. Und heute geht es ja mir auch so. In jedem Podcastgespräch geht es mir im Moment wirklich genauso. Was war denn, wenn Sie so ein bisschen zurückdenken, jetzt sind wir im Club der Cleveren, was war denn der cleverste Gesprächspartner, die cleverste Gesprächspartnerin, wo Sie sagen, boah, das war so ein cooles Interview, eine so coole Situation, wo diese einfach coole Persönlichkeit.
Muss ich mal ganz kurz nachdenken. Ja. Ich war sehr, sehr beeindruckt, war ich ganz am Anfang in Japan. Da bin ich während einer Wahl mit einem Oppositionspolitiker mitgefahren, der dann später Premierminister wurde. Und das war einfach ein super Gespräch in seinem wunderschönen alten japanischen Haus. Es gibt nicht mehr so viele alte japanische Häuser in Japan. Das war auf der Südinsel. Es hat alles gepasst, ja, das alte Japan. Wir haben geredet über die Zukunft Japans und das ist bei mir wirklich hängen geblieben.
Also so spannende Leute eigentlich.
Ja, schon, sehr viele spannende Leute.
Aber jetzt machen wir gleich kurz einen Schwenk. Donald Trump, hatten Sie den jemals vor dem Mikrofon in Ihrer Zeit in Washington?
Nein, also ein Interview mit ihm,
unmöglich, oder?
Das ist unmöglich. Erstens mag er die Medien nicht, zweitens mag er Foreign Press, mag er gar nicht. Ja, wir bringen ihm keine einzige Wählerstimme, also was soll's.
Stimmt,
das interessiert ihn überhaupt nicht. Er hat ein paar Interviews gegeben, ausländischen Medien, aber das sind Medien wie der Spiegel und britische Medien, ja. Ich glaube, auf jeden Fall, BBC bin ich mir gar nicht so sicher, aber Financial Times, glaube ich, und Economist, ja, aber so, wenn ich sage, okay, ORF, National Radio TV Austria, ein bisschen klein für Donald Trump. Er denkt in anderen Kategorien.
Jetzt wissen ja viele, Sie waren 8 Jahre lang für den ORF in Washington, haben dort das Büro geleitet. Würden Sie sagen, das war die cleverste Entscheidung Ihrer beruflichen Laufbahn, dorthin zu gehen?
Ja. Ja, ja, also ich wollte das ja immer. Es war super, die ZIP zu moderieren. Das war vor allem super, als ich 2 kleine Kinder gehabt habe. Und man hat einen strukturierten Job. Korrespondentenjob ist überhaupt nicht strukturiert. Ich weiß nicht, ob ich nicht in 3 Stunden in einen Flieger einsteigen muss und irgendwo hinfliegen und ich weiß nicht, wann ich zurückkomme, weil es kann alles passieren. Und das war, ich wollte unbedingt wieder raus. Ich habe als Korrespondentin begonnen, wollte wieder Korrespondentin sein. Und natürlich war bei mir Washington im Hintergrund, weil ich dort studiert habe. Und das waren halt schon sehr prägende Jahre, wenn man sehr jung ist und in einem Land lebt. Und ich wollte eigentlich wirklich unbedingt noch einmal nach Washington zurück. Und dann habe ich es geschafft.
Ist dem American Way of Life, den man ja so gerne zitiert, auf den wir auch manchmal so ein bisschen neidisch rüberblicken, ist das so, wenn man dort lebt, tatsächlich so, dass man inhaliert, dass es so viel Positives gibt? Diese, man hört ja immer so, die Neidgesellschaft gibt es dort nicht in dieser Richtung. Die klopfen sich eher mal auf die Schulter, sie sind viel offener. Ist das tatsächlich so, wenn man wirklich drüben lebt?
Es ist ein anderes Mindset, ja, ein ganz anderes. Es stimmt schon, es gehört aber auch dazu, es ist nicht alles super erfolgreich immer, aber Failure is part of success ist eine Maxime, nach der die in Amerika einfach gilt. Und das stimmt auch. Also hier immer sich bemühen, nur ja, keinen Fehler zu machen, das ist eher europäisch, ja. Amerikaner sagen, okay, ich riskiere es und wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich daraus gelernt und dann probiere ich es noch einmal oder ich probiere was anderes und das finde ich toll. Ne? Das fehlt mir hier ein bisschen, dieser Spirit von mach mal halt, beginnen wir neu und das ist völlig egal, ob ich jetzt jung bin oder alt bin und viele Amerikaner wechseln einfach mitten im Leben ihren Job und gehen in eine völlig andere Branche. Das ist toll, ja. Und auch, das stimmt, wenn man mit Amerikanern redet, da gibt's keinen, das Neidgefühl ist vielleicht schon da, aber man redet drüber, ja. Es ist, wenn ich viel Geld verdiene, dann habe ich was gut richtig gemacht. Es ist keiner so, niemand sagt, wie viel er verdient und. Das gibt's dort einfach nicht.
Über Geld spricht man nicht, heißt ja bei uns.
Über Geld spricht man nicht, ja, ja, ja. If I'm wealthy, I did something right, you know, I earned it.
Das ist schon ganz anders als bei uns. Dann war es ja offenbar auch wahrscheinlich wieder ein Kulturschock zurückzukommen, oder?
Ja, aber ich mag die Kombination von beiden. Ich wollte schon noch länger in Washington bleiben, nach 8 Jahren. Irgendwann ist Schluss. Das geht nicht mehr. Nach 3-mal verlängern mit Korrespondentenjob. Und jetzt, wo ich wieder hier bin, da merke ich schon, Österreich hat schon sehr, sehr viel, was für Österreich spricht. Das ist extrem angenehm, in Wien zu leben. Es ist eine super gut administrierte Großstadt. Man hat hier alles funktioniert. Das ist man in Amerika halt nicht gewöhnt. Ja, aber dort habe ich dafür mehr, okay, beginn was Neues oder wirf dich da hinein und arbeite hart und du wirst das erreichen und mach mal halt jetzt nächste Woche was anderes, weil uns das so einfällt. Das ist dort mehr der Fall und dort ist es auch, es ist irgendwie eine andere Lebenseinstellung, würde ich sagen. Aber es ist nicht alles positiv, ja. Amerika oder die Vereinigten Staaten haben sehr viele negative Seiten. Wenn man die letzten Jahre sich anschaut, die Großstädte, San Francisco ist entsetzlich. Ja, dort viel Kriminalität ist sehr hoch in vielen Städten. Homelessness, gerade in Kalifornien, gerade in San Francisco. Ich habe Freunde aus San Francisco, die sagen, ja, eigentlich, es macht keinen Spaß mehr, wo wir wohnen. Ja, man steigt jeden Tag über Drogenabhängige drüber und das geht einfach nicht oder geht vorbei. Man steigt nicht drüber.
Gesagt. Aber man kriegt es mit und es beeinflusst natürlich
absolut,
die Lebensqualität.
Absolut, ja, und das vor Augen hat. Ja, ja, also San Francisco ist eine der Großstädte, die ganz stark betroffen ist und viele Konzerne ziehen sich einfach zurück aus der Stadt. Hotels, Hilton hat das Hotel zugesperrt.
Irre eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Also oft hat man eben, aus der Ferne denkt man sich, ach, das ist so toll, die Startup-Landschaft ist so klasse und die Menschen sind so offen und freundlich, wobei da ja oft dann mitschwingt dieses, das ist alles so oberflächlich. Sind die
ja,
wirklich
schon.
So?
Ja, aber es ist mir lieber als die ranzigen Wien. Mein Sohn, der ist 24 jetzt, immer wenn wir zurückgekommen sind nach Österreich, und ich gesagt, oh mein Gott, und die und alle laufen mit schlechter Laune herum und so. Und er gesagt, Mama, die sind wenigstens ehrlich. Mir geht dieses Have a nice day so auf die Nerven.
hat was Positives dann trotzdem, wenn es auch oberflächlich ist. Aber man hat schon das Gefühl, mit Amerikanern kommt man einfacher ins Gespräch. Und jetzt sind Sie ja auch durch Amerika getourt für Ihr aktuelles Buch, über das wir natürlich auch plaudern. Wer hat Angst vor Donald Trump? Heißt es ja so schön, wo Sie ja nicht über Donald Trump schreiben in Wirklichkeit, sondern über die Menschen, die ihn wählen. Ja.
Trump-Bücher gibt's zuhauf. Ich brauche nicht das 100. Trump-Buch schreiben. Außerdem habe ich den ganz nahen Kontakt zu ihm und seiner Umgebung nicht. Und mich haben interessiert vor allem die Wähler, weil ich hier immer konfrontiert bin mit der Frage, die wirklich ständig kommt, was ist los mit den Amerikanern? Sind die alle verrückt? Da haben sie 4 Jahre Donald Trump gehabt, dann haben sie den 6. Jänner, den Sturm auf das Kapitol gehabt. Jetzt ist der Trump schon wieder da. Die müssen alle verrückt sein. Und das kann nicht sein, ja. Es haben fast die Hälfte der Amerikaner 2020, 75 Millionen haben Trump gewählt. Das sind nicht nur verrückte Leute. Es gibt die Trump-Basis, die ist genauso, wie man sich die Trump-Basis vorstellt. Weiß, männlich, niedriger Bildungsgrad, das sind 30%. Aber dann gibt es sehr viele gescheite Leute, die Trump wählen. Und das ist die Schicht, die Wählerschicht, die mich interessiert hat.
Und mit denen haben Sie geplaudert. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, wie gut können Sie sich denn an den 8. November 2016 erinnern? Ich kann mich erinnern, ich war damals auf Kuba, bin in der Hotellobby gesessen, weil ich auf Urlaub war und habe mir gedacht, mit dem Blick auf das TV-Gerät, na, das kann jetzt nicht stimmen, oder? Hat der Trump wirklich gewonnen? Nehmen Sie uns mal mit auf die Reise, auf dieser eine Tag, weil man muss schon auch sagen, und Sie schreiben das in Ihrem Buch ja auch sehr eindrucksvoll, man hat ja nicht so richtig das ernst genommen, diesen Donald Trump. Nein. Am Anfang. Man hat sich gedacht, was macht der denn da jetzt eigentlich?
Ja, am Anfang hat Politico über ihn auf den Entertainment Pages, auf seinen Unterhaltungsseiten berichtet, als er in den Wahlkampf eingestiegen ist. Aber dann hat man ihn doch relativ rasch sehr ernst genommen. Aber keiner, wirklich keiner, auch keiner meiner Journalistenkollegen und Kolleginnen hat damit gerechnet, dass er die Wahl gewinnen könnte. Er selbst übrigens auch nicht. Das hat er in einem Interview nach der Wahl gesagt. Er hat gedacht, ja, es ist immer gut, Marketing-Gag, was immer, er mischt mit. Aber er hat nicht wirklich gedacht, dass er die Wahl gewinnen kann. Und ich weiß noch, Florida war irgendwie der Staat, der ausschlaggebend war, wie der an Trump gegangen ist, war so irgendwie, was passiert denn da jetzt? Und ich kann mich erinnern, unser Büro in Washington, das ist auf 3 Ebenen, das Fernsehstudio ist ganz oben und ich bin halt immer gependelt zwischen Fernsehstudio und Radiostudio daneben und dazwischen noch schnell alle Fernsehsender mir reinziehen. Und wie Florida passiert ist, war bei mir im Hirn wirklich Leere, weil ich habe gewusst, was ist jetzt los? Wie erkläre ich das jetzt? Wir waren ja alle nicht darauf vorbereitet. Ich meine, man findet dann schon immer wieder eine Erklärung, aber es ist nicht nur mir so gegangen. Wir haben auch damals das Radiojournal aus Washington live gemacht. Meine Radiokollegen sind aus Wien gekommen und die hatten eine Politologin eingecheckt. Die ist gekommen, das war Mitternacht, knapp vor 1 in der Früh, 1 Uhr früh. Und es war schon relativ klar, das wird Donald Trump. Aber es hat immer noch, kannst sich das nicht noch drehen? Und die ist gekommen und dann ist sie vor unserem Büro im leeren Washington in der Nacht im Kreis gegangen und gesagt, ich kann nicht auf Sendung, ich kann das nicht, was soll ich da jetzt sagen? Ich kann nicht auf Sendung. Es war wirklich etwas, an das man sich wirklich immer erinnern will. Und am nächsten Tag habe ich dann meinen Live-Einstieg für die ZIP-1 aus dem Weißen Haus gemacht. Da gibt's in der Anlage im Garten des Weißen Hauses gibt es so Fernsehkabinen. Und stehe dort und denke mir, bevor ich den Einstieg mache, ja, in dieses Haus, wo jetzt noch Obama drinnen sitzt, wird Donald Trump einziehen. Das ist unvorstellbar. Aber es ist passiert.
Es ist passiert und es könnte auch wieder so sein. Jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, steht die Wahl ja auch noch bevor. Also wir wissen es noch nicht, aber umso spannender ist, darüber zu plaudern. Und eines ist schon auch gewesen, und das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben, so im Sinne von Trump hat ja immer, also sehr saloppe Saga rausgehauen, sehr breitenwirksame, die wir Medien natürlich auch immer sehr gern aufnehmen, wenn dann wieder er was aus der Hüfte schießt. Und Sie schreiben es ganz gut drinnen, die Trump-Anhänger nehmen ihn ernst, aber nicht wörtlich und wir Medien nehmen ihn wörtlich, aber nicht ernst.
Inzwischen sind wir gezwungen, ihn ernst zu nehmen.
Genau, mittlerweile ist es anders. Ja. Aber was ist denn wirklich jetzt so der Trump-Anhänger? Es ist ja nicht so diese eine Persönlichkeit, die ganz klar zu klassifizieren ist. Das ist der klassische Trump-Wähler.
Es geht quer durch. Es gibt auch sehr viele Mittelklasse-Familien. Ich glaube, es hat sehr viel, sehr viele haben ja auch gesagt, seine Persönlichkeit mag ich überhaupt nicht. Aber was dahinter steht, er hat, er für er ist der Mann, der Wirtschaftskompetenz hat in den Augen der Amerikaner, besagt jede Umfrage, hat immer mehr gehabt als alle demokratischen Wahlgegner, die er gehabt hat. Amerikaner sind halt sehr viele kleine Businessleute und jeder hat sein eigenes Business. Jeder denkt, wie geht's mir? Geht's mir besser mit Trump oder geht's mir besser in dem Fall mit Kamala Harris? Von der werden halt noch sehr, sehr wenig weiß, weil sie so kurzem erst dazugekommen ist. Genauso was bei Hillary. Also wenn es um die Wirtschaft geht, dann sehr viele sagen, okay, dann wähle ich ihn halt doch. Ein Freund von mir hat ihn zweimal gewählt. Er ist in der Finanzwelt und hat gesagt, ich habe ihn gewählt, habe weggeschaut und mir die Nase zugehalten dabei und habe mein Kreuzerl gemacht. Er sagt, jetzt wählt er ihn nicht mehr, weil der 6. Jänner passiert ist, weil der Sturm auf das Kapitol passiert ist und diesen Mann kann er nicht mehr wählen. Aber dass er jetzt demokratisch wählt, so weit ist er noch nicht. Aber da kommt viel zusammen bei Donald Trump. Auch er redet so, wie die Leute reden. Political Correctness gilt nicht für ihn und Political Correctness geht wirklich vielen auf die Nerven. Vor allem die überspitzte Political Correctness, die vor allem in den Städten Ostküste, Westküste in der linksliberalen Welt zu finden ist, was man immer dort hört. Das interessiert die Leute in den Flyover States, in den Bundesstaaten in der Mitte, über die man drüber fliegt, wie so viele verächtlich sagen, das interessiert diese Leute einfach nicht oder kaum. Und sie können da nicht mit. Und dann kommt noch dazu, diese Politblase in Washington, da ist alles korrupt. Und da kommt einer und der kommt von ganz woanders und der ist ein Businessman und der wird jetzt aufräumen, drain the swamp, den Sumpf trockenlegen. Das gehört alles zusammen. Und seine Persönlichkeit, man muss schon sagen, er hat was, das man einfach nicht sieht, wenn wir hier in unseren, wie wir unsere Medien hier konsumieren, weil man ihn dann länger beobachten muss. Wenn er in seinen Rallies zu seinen Anhängern redet, er hat schon sehr viel Charme auf seine eigene Art. Ja? Also er weiß ganz genau, wie er den Connect zum Publikum herstellt. Er spielt mit dem Publikum. Er sagt, oh, ihr Front Row Joes in der ersten Reihe, ihr kennt eh schon alles auswendig, warum sitzt ihr überhaupt noch da? Ja, so auf diese Art. Er spielt einfach wirklich mit den Menschen. Ich habe einen Diplomaten auch in meinem Buch interviewt, der sagt, ja, und außerdem, er übertreibt halt ständig. Ja, aber schau, ich bin auch ein New Yorker. Wir New Yorker übertreiben ständig, das ist unser Schmäh.
Aber insofern spannend, jetzt ist er natürlich Multimillionär und eben wirtschaftlich erfolgreich, dass er trotzdem sozusagen die kleinen Leute so erwischt. Man könnte ja glauben, na gut, der hat ja leicht reden, der hat die Kohle in der Tasche, wir haben es nicht. Aber die erreicht er trotzdem auch irgendwie. Mhm. Wie schafft er das?
Ja, weil er ihre Sprache redet, weil er sehr einfach ist, weil er in Bildern spricht, die einfach maßlos übertrieben sind. Aber so ernst muss man ihn offensichtlich nicht nehmen, sagen seine Anhänger. Sonst wären sie schockiert, wie Europa schockiert ist oder wie wir schockiert sind, wenn er wieder wirklich, wirklich Blödsinn von sich gibt oder Sachen, die einfach nicht stimmen und seine eigene Realität erfindet und alternative Fakten von sich gibt. aber er spricht die Leute an auf ihre Weise und weiß ganz genau, was die hören wollen auch. Für mich hat die Washington Post am Tag nach der Wahl 2016 eine sehr, sehr treffende Analyse gemacht und sie haben gesagt, okay, genauso überrascht wie der Rest der Welt, dass jetzt Trump gewonnen hat 2016. Und sie haben gesagt, ja, es ist auch unser Fehler. Wir, die Medien, wir haben nicht auf die Leute gehört. Wir haben nicht hingeschaut, wo wir hinschauen hätten sollen. Sprich, wir waren in unserer eigenen Blase in Washington, in den Großstädten. Dreht sich ja alles wieder nur im Kreis. Wir denken eh alle gleich. Washington ist eine extrem liberale Stadt. Aber niemand ist hinausgefahren, hat sich die Mühe gemacht, in North Dakota mit den Menschen zu sprechen, in Indiana mit den Menschen zu sprechen, in den Südstaaten wirklich einmal nicht nur in den Großstädten zu sein, sondern hinauszufahren und zu hören, was die Leute dann zu sagen haben. Und ich glaube, wir machen diesen Fehler immer noch.
Das wollte ich gerade fragen. Ich hoffe, wir haben vielleicht auch daraus gelernt. Und jetzt wettert Trump ja sehr gerne gegen das Establishment. Er wettert auch gegen die Medien. Tut das manchmal weh, wenn man dort sitzt und wirklich nach bestem Wissen und Gewissen als Journalistin recherchiert, Menschen befragt? Das ist ja das, was wir täglich tun, versucht das einzuordnen. Und dann kommt einer und sagt Fake News.
Ja, das ist aber schon fast eine Auszeichnung. Die New York Times ist die Failing New York Times. Na, die ist alles andere als Failing. Fake News. ich habe selbst ein Kapperl, wo Fake News draufsteht. Ja, okay, soll er mich Fake News nennen, aber die Medien haben ja auch wieder eine Rolle, haben ihre Rolle verstärkt mit Trump oder gestärkt mit Trump. Alle Redaktionen in Washington sind aufgestockt worden. Die Medien
haben fast ein bisschen Ratings gewonnen eigentlich.
Haben total. Fact-Checking ist wirklich ein großer Faktor geworden und die großen Zeitungen machen das sehr gut. Die Medien haben an Einfluss auch gewonnen. Sie wissen, wie kontrolliert, oder sie sehen es wieder mehr als ihre Aufgabe zu kontrollieren und sofort zu checken, wenn etwas nicht stimmt. Aber es ist noch auch was anderes passiert. Die Medien sind auseinandergedriftet. Nur mehr pro Trump-Medien oder nur mehr Anti-Trump-Medien. Und das hat sich eigentlich bis heute mehr oder weniger gehalten. Die Mitte ist ziemlich dünn geworden. Und das ist eigentlich schade. Und jeder lebt in seiner Echoblase und holt sich halt nur mehr das, was er hören will. Und das ist ein großes Problem, finde ich, das die Medien heute haben. Und mit diesem Problem müssen wir umgehen lernen und müssen eigentlich versuchen zu sagen, ja, okay, wir hören uns auch andere Meinungen an. Es ist einfach wichtig, dass das zum Journalismus gehört.
Mhm. Das ist dann auch spannend natürlich, was jetzt dann passiert. Und Sie stellen die Frage, wer hat Angst vor Donald Trump? Jetzt könnte man sagen, ja, wenn man schon Faktenchecker ist und Faktenchecks macht, nicht alles war schlecht unter Trump natürlich auch, wenn man es sich genau ansieht. Ja. Wie würden Sie denn diese Frage beantworten jetzt für die aktuellen Wahlen?
Ja, ich glaube, wir in Europa haben Angst vor Donald Trump, weil wir ihn als einen sehen, der nicht unbedingt Verbündete als Verbündete behandelt. Und Biden war und ist ein Transatlantiker und wir gehen eigentlich davon aus, dass Kamala Harris in der Außenpolitik eine ähnliche Linie verfolgt, obwohl zu sagen ist, dass Europa schon lange nicht mehr der Fokus der amerikanischen Außenpolitik ist. Das ist China. Das war schon unter Obama so. Die Linie, die Trump und Biden gefahren sind, ist überhaupt nicht unterschiedlich. Also Biden hat alles übernommen, was Trump gemacht hat. Zölle und China ist der große Rivale da drüben. Ja, das sagen jetzt auch die Demokraten, die versuchen halt ein bisschen noch zu schauen, ob man nicht irgendwo doch zusammenarbeiten kann. Trump eher weniger. Trump ist halt der Dealmaker in der Außenpolitik. Mhm. Aber wer hat Angst vor Donald Trump? Definitiv wir. Es haben auch viele Leute in Amerika Angst, die da schon sehen, oh, jetzt kommt der große Diktator, weil es hat er ja auch irgendwann einmal selbst gesagt, er wird Diktator für einen Tag sein. Das kann man jetzt ernst nehmen oder auch nicht. Die es ernst nehmen, es gibt wirklich Leute, die haben Angst, dass ihre demokratischen Strukturen zerstört werden oder dass er zumindest daran sägt. Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, die Strukturen sind einfach sehr stark. Checks and Balances, das ist ein Land, das als Demokratie quasi geboren wurde. Das ist von Menschen, die sich losgesagt haben von den Zuständen in Europa und sich selbst regieren wollten. Ich glaube, dass die Checks and Balances sehr stark sind, dass sie auch einen Donald Trump noch einmal aushalten. Wenn man mit Trump-Wählern spricht, dann sagen die, ja, und der 6. Jänner, der Sturm aufs Kapitol, ja, und was ist passiert? Nix. Man sieht eh, es hat gehalten. Es gibt aber auch andere, die sagen, es hat gehalten, es hat gerade noch gehalten, aber hält's noch einmal.
Was glauben Sie? Wie könnte die Wahl ausgehen? Wie wird sie ausgehen?
Ah, das ist die Frage.
Die Frage aller Fragen, die man überhaupt nicht beantworten kann. Aber
bei Donald Trump soll man nie versuchen, im Vorhinein zu sagen, wie es ausgeht. Ich kann es wirklich ganz schwer sagen. Die Chancen sind 50-50 und ich glaube, man sollte Trump nicht unterschätzen. Hier haben wir das Gefühl, Kamala ist der Rising Star.
Genau, ja, man hatte das Stern Gefühl.
Und es alles läuft in diese Richtung. Mhm. Stimmt schon. Aber so wieder auch nicht. Und man darf nicht vergessen, dass was wir lesen, sind genau die liberalen Medien, die natürlich hinter Kamala Harris stehen und sagen, Trump nie wieder, brauchen wir nicht mehr. Ja? Ich glaube, man sollte ihn nicht vergessen. Es kann durchaus sein, dass wir ihn noch einmal haben. Ich weiß es nicht.
Wir werden sehen, was dann passiert im Falle des Falles. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Danke für diese Einblicke. Es ist echt spannend, das erster Hand mal zu hören. Und natürlich auch die Empfehlung, das Buch zu lesen. Es ist wirklich interessant, nämlich eben nicht über Donald Trump, sondern die Menschen, so unterschiedlich sie nämlich auch sind, die diesen Mann wählen aus den unterschiedlichsten Perspektiven und Gründen. Zum Abschluss nochmal ein Ding, das doch sehr spannend ist, und weil ich so oft über künstliche Intelligenz rede. Und ich bekomme diese Frage ständig gestellt und jetzt stelle ich sie Ihnen. Wenn es denn künstliche Intelligenz gibt und die so viel kann, man braucht ja nur was eingeben, schreibt mir einen Artikel zu Thema X, ja, braucht man keinen Printjournalisten mehr. Man kann mit meiner Stimme sozusagen einen Radiobericht machen, auch kein Problem mehr. Quasi stirbt der Journalismus aus, weil die KI alles kann. Meine Antwort ist ganz klar nein, aber was wäre Ihre Antwort darauf?
Meine Antwort ist auch nein. Es braucht das menschliche Gehirn und es braucht Menschen und es kann nicht eine Maschine ersetzen. Was wir mit Emotionen auch mit überbringen, was wir als Menschen in unsere Beiträge hineinfließen lassen. Ich glaube, das kann KI nicht wirklich. Na, KI ist schon sehr hilfreich manchmal.
Also Sie nutzen es auch manchmal?
Ja, ich habe es probiert. Also für dieses Buch, ich habe nur manchmal geschaut, was sagt mir jetzt ChatGPT dazu. Da kommen aber sehr banale Statements. Ja, vielleicht beherrsche ich es auch nicht wirklich. Vielleicht muss ich das auch erst lernen. Aber da kommen halt banale Sachen. Für Statistik und sowas ist es ganz gut, weil die kann man ja nachher checken, die Statistik. Oder kriegt man wenigstens einen Überblick. Aber wirklich ein ganzes Kapitel oder sowas schreiben zu lassen, nein.
Ich sage ja auch immer, ChatGPT oder diese KI kann ja quasi erzählen, zusammensammeln, was es schon gibt. Wenn aber draußen was passiert, dann sind schon noch die Menschen gefragt.
Und was wir ja eigentlich im Journalismus auch sehr oft machen und immer mehr machen, ist Storytelling. Und eine Story kann KI nicht erzählen. KI kann nur alles zusammenfassen und mir das dann liefern als Produkt. Aber meine kleinen Beispiele, die das illustrieren, was der Trend ist oder was läuft, was da draußen läuft, das kann ich nur, wenn ich das selbst erlebt habe.
Genau. Und Sie sind durch die USA getourt und haben es eben gemacht und haben mit den Leuten gesprochen. Also sehr, sehr spannend. Zum Abschluss eine Frage. Was wäre denn die eine Eigenschaft, die Sie haben, auf die Sie ehrlich stolz sind, die wir uns von Ihnen abschauen könnten?
Schwierige Frage. Ich glaube, ständig neugierig sein und bereit sein, was anderes anzufangen. Ich habe das auch gemacht. Ich bin ja vom ORF weggegangen, nachdem ich aus Washington zurückgekommen bin und habe mein eigenes kleines Unternehmen, bin selbstständig. Ja, das ist schon ein Risiko irgendwo, aber es zahlt sich aus, ne? Und man bleibt einfach dran. Und was ich auch für ganz wichtig halte, ist, sich mit jungen Leuten zu unterhalten und zu fragen, wie seht ihr denn die Sache? Weil die schaut oft ganz anders aus.
So ist es. Ich sage vielen herzlichen Dank. Danke fürs Gespräch. Es war wunderbar.
Dankeschön.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.